Wir sehen an vielen Beispielen, dass es das eine ist, einen Prozess weiterzuentwickeln und auch zur Marktreife zu bringen. Ein zweiter großer Baustein ist aber in der Tat der regulatorische Rahmen. Oftmals sind vorhandene Regulierungen, vorhandene Gesetzgebungen optimiert auf das alte System, auf fossile Rohstoffe und auch auf deren Produkte, aber noch nicht unbedingt auf neue Produkte, neue biobasierte Verfahren und auch deren Eigenschaften. Das heißt, wir haben ganz oft das Problem, dass der bestehende regulatorische Rahmen eher die alte Welt der Wirtschaft stärkt und sichert, aber es sehr schwer macht, dass neue Produkte in die Anwendung kommen.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute erwartet Sie in unserer Podcast-Reihe ein Dreiergespräch. Ich begrüße nämlich einen Unternehmer, Dr. Albrecht Läufer, den CEO des Startups Bluecon, und Dennis Herzberg, den Geschäftsführer des Clusters für industrielle Biotechnologie, kurz CLIP Cluster. Wir wollen uns heute über die manchmal unerwarteten Hürden, die ein Startup erwartet, unterhalten und wie eine Clusterorganisation zur Überwindung solcher Hürden beitragen kann. Mein Name ist Manfred Kircher. Ich bin Berater für Bioökonomie und Mitglied des Vorstands von Bioball, dem Verein Bioökonomie im Ballungsraum, der diese Podcast-Reihe organisiert. Ich werde dieses Gespräch heute wieder moderieren, das für mich insofern ein besonderes ist, als ich auch Vorsitzender des Beirats von CLIP Cluster bin und unsere beiden Gesprächspartner gut kenne. Albrecht, ich möchte jetzt zunächst dich bitten, dich selbst und deine ganz persönliche Sicht auf das Thema nachhaltiges Wirtschaften und Bioökonomie vorzustellen. Herr Herzberg wird sich im Laufe dieses Gesprächs später vorstellen.
Ja, Manfred, ganz herzlichen Dank, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf. Ich bin das sehr gerne. Bin das aus Überzeugung. Ich bin von meiner Ausbildung her Biochemiker, habe das vor über 40 Jahren studiert, dann 20 Jahre in der chemischen und pharmazeutischen Industrie verbracht, dann als Unternehmensberater wie du gearbeitet, habe Firmen beraten, Firmen gegründet, eben die Bluecon Biotech, mit der Motivation, die Bioökonomie, die zirkuläre Bioökonomie zur in die chemische Industrie einzuführen, um auf nachwachsenden Rohstoffen basierte Chemikalien herzustellen, nachhaltig hergestellte Chemikalien zu nutzen in der Zukunft, insbesondere, ich erzähle nachher noch was über die Bluecon Biotech, eben auch nachhaltig hergestellte Kunststoffe.
Danke, Albrecht. Dein Thema ist also die Bioökonomie. Du hast sogar das Stichwort zirkuläre Bioökonomie genannt, das nochmal den Kreislaufcharakter der Bioökonomie betont. Es geht also darum, eine auf nachwachsenden Rohstoffen basierende Wirtschaft zu schaffen, die immer noch dominierenden Rohstoffe Öl, Gas und Kohle, also die fossilen Rohstoffe, ablösen soll. Das wollen wir ja in den nächsten Jahrzehnten schaffen. Das ist eine fundamentale Herausforderung, denn viele Produkte, mit denen wir tagtäglich umgehen, basieren auf solchen fossilen Kohlenstoffquellen. Lacke, Klebstoffe, Waschmittel, Dämmstoffe, Pharmaka, auch Kunststoffe. Da gibt es also eine erhebliche Breite an Produkten, die wir jetzt biobasiert zukünftig herstellen wollen. Und genau das ist ja das Thema des Clusters CLIP, des Clusters Industrielle Biotechnologie, beziehungsweise das Thema der Mitglieder von CLIP. Dennis Herzberg, kannst du vielleicht dich und das Cluster kurz vorstellen?
Aber ja, sehr gerne. Vielen Dank, Manfred. Ja, mein Name ist Dennis Herzberg. Ich bin Cluster Manager, Geschäftsführer bei CLIP, dem Cluster Industrielle Biotechnologie. Vom Hintergrund her selber Biotechnologie und auch Innovationsmanagement in Münster studiert und nun schon seit einigen Jahren hier im Cluster tätig, davon auch schon länger auch als Geschäftsführer des Vereins. In der Tat ist das, was du ansprachst, genau Thema unseres Vereins. Wir wollen unseren Mitgliedern helfen, nachhaltigere Produkte in die Anwendung zu bringen. Und das ist eben in der Tat eine wirklich große Herausforderung, vor der wir stehen. Denn es ist ja nicht nur nachwachsende Rohstoffe einzusetzen und damit die Rohstoffbasis zu verändern. Es braucht mehr als nur alternative Rohstoffe. Es braucht komplett neue Wertschöpfungsketten. Das heißt, es müssen neue Verfahren entwickelt werden. Es müssen neue Lieferbeziehungen auch hergestellt werden zwischen Akteuren. Ganz neue Sektoren und Akteuren miteinander vernetzt werden, die vielleicht in der Vergangenheit so noch gar nicht miteinander kommuniziert haben. Und genau das will unser Netzwerk tun. Es will verschiedenste Industrien, Sektoren zusammenbringen, auch vernetzen mit der Wissenschaft, mit Investoren, all den Akteuren, die eben wirklich es gemeinsam schaffen können, ein neues Wirtschaftssystem, denn darüber sprechen wir am Ende des Tages, zu herzustellen und zu ermöglichen.
Und Bluecoin ist eins der Mitglieder von CLIP, habe ich gelernt.
Ganz genau.
Damit, Albrecht Läufer, kommen wir nochmal zu dir. Stell doch bitte Bluecoin, das von dir gegründete Unternehmen, mit seinen Produkten kurz vor.
Das mache ich wirklich sehr gerne. Also Bluecoin haben wir gegründet, mein Geschäftspartner und Freund Markus Fehr und ich, 2017 in Köln am Biocampus sind wir angesiedelt. Wir entwickeln ein Verfahren, um Milchsäure so preisgünstig herzustellen, dass es für den Biokunststoff Polymilchsäure, PLA, wirtschaftlich ist, dass dieser Kunststoff PLA wettbewerbsfähig ist gegenüber fossilbasierten Kunststoffen. Das ist das Arbeitsziel der Bluecoin Biotech. Man kann sich alles Mögliche vorstellen, wunderbare den Ersatz der fossilbasierten Rohstoffe. Aber am Ende des Tages, wie Dennis Herzberg so schön sagt, am Ende des Tages geht es auch um die Wirtschaftlichkeit. Also haben wir uns vorgenommen, dann dieses PLA, diesen Biokunststoff, diesen biologisch abbaubaren Kunststoff und auf biologischer Basis hergestellten Kunststoff so preiswert herzustellen, dass er nachher wettbewerbsfähig ist gegenüber fossilbasierten Kunststoffen wie zum Beispiel Polyethylen, Polyethylenterephthalat, Polyethylen, PET, Polyethylenterephthalat und Polystyrol.
Ja, ich wollte nochmal einhaken, Albrecht, bei dem Stichwort Milchsäure. Das werden viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer als Bestandteil von Joghurt kennen. Aber wie kommt die Brücke zustande von einem Joghurtbestandteil, einem Biotechnologieprodukt, das ist wohl allgemein bekannt, wie kommt die Brücke zustande zu einem Biokunststoff und was kann dieser Biokunststoff?
Das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Frage. Es ist hochinteressant, dass man, wenn man diesen Joghurtgrundstoff oder Säure, die Säure, die im Joghurt ist, isoliert als reine Chemikalie, dann kann diese Milchsäure eine ganze Menge. Man kann aus dieser Milchsäure Lösungsmittel machen. Man kann die dann auch biologisch abbaubar sind. Man gewinnt die Milchsäure durch sogenannte Fermentation, in der man Zucker einsetzt oder eben andere Stoffe, aus denen dann Zucker gewonnen wird, wie zum Beispiel unser Stroh. Ja, daraus, also die Milchsäure entsteht durch Fermentation, durch Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien sind überall, die sind eben auch im Joghurt, sind im Käse, die sind im Sauerteig und die kann man auch industriell einsetzen zur Herstellung der Milchsäure. Und dann haben kluge Menschen vor 40 Jahren mal oder 60 Jahren festgestellt, dass man Milchsäure polymerisieren kann, also aus einzelnen Milchsäuremoleküle sogenannte Polymere zu machen und dass diese polymere Milchsäure kunststoffartige Eigenschaften hat. Und da verbindet sich jetzt natürlich die Natur mit der technischen Anwendung. Man hat die Natur letztendlich die Biomasse, den Zucker oder das Stroh als Rohstoff für ein Molekül Milchsäure. Aus dieser Milchsäure macht man einen Kunststoff und dieser Kunststoff ist interessanterweise im Gegensatz zu vielen Kunststoffen, die heute im Markt sind, ist dieser Kunststoff Polymilchsäure abbaubar. Er verschwindet wieder nach einer gewissen Zeit. Wenn er also in der Umwelt ist, auf der Erde, im Kompost, im Wasser, bei einigermaßen Wärme, ist dieser Kunststoff in ein, zwei Jahren wieder verschwunden. Und wenn sich aus diesem Kunststoff Polymilchsäure, aus diesem Kunststoff Nanopartikel oder Mikropartikel und Nanopartikel bilden, verschwinden die auch. Manch einer, der hier zuhört, ist vielleicht schon mal operiert worden mit einem Nahtmaterial, was dann im Körper sich abbaut. Auch das ist Polymilchsäure. Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass wenn der Körper, übrigens Milchsäure kennt auch jeder als Verursacher vom Muskelkater. Das heißt, wenn man übersäuerte Muskeln hat, dann hat man Schmerzen. Das, man weiß aber auch, dass der Muskelkater wieder weggeht. Also kann man sich sehr gut vorstellen, dass Milchsäure in der Natur abbaubar ist, im Menschen abbaubar, im Fisch, in der Kuh ist alles abbaubar. Also dieser Kunststoff, Polymilchsäure, hat für unsere Welt, für unsere Umwelt erhebliche Vorteile gegenüber nicht abbaubaren Kunststoffen. Das einzige Problem heute ist, dass er zu teuer ist. Also muss man ihn billiger machen.
Genau, und daran arbeitet ja Blucon. Aber Blucon greift, glaube ich, noch eine zweite Herausforderung an, die das Kostenproblem auch noch verstärkt. Du hast ja gesagt, PLA ist eigentlich schon ein lang bekanntes Produkt, das üblicherweise aus Zucker gemacht wird. Blucon möchte es aus holzartigen Rohstoffen machen, einfach weil die nicht in Konkurrenz stehen zur Ernährung. Also ein weiterer Punkt für dieses Blucon PLA, nicht nur die Bioabbaubarkeit und die Biokompatibilität für ganz verschiedene Anwendungen von Verpackung bis hin zu Medizin, wie wir gehört haben, sondern auch eben diese nachhaltige Rohstoffquelle. Jetzt braucht es ja, um ein solches Verfahren auf den Markt zu bringen, beziehungsweise das Produkt, mehr als nur das Verfahren, an dem Blucon ganz erfolgreich gearbeitet hat. Bis man da am Markt ist, ist ein langer Weg und es gibt noch ganz andere Aspekte zu berücksichtigen. Welche könnten das sein?
Exakt, wir sehen an vielen Beispielen, dass es das eine ist, einen Prozess weiterzuentwickeln und auch zur Marktreife zu bringen. Ein zweiter großer Baustein ist aber in der Tat der regulatorische Rahmen. Oftmals sind vorhandene Regulierungen, vorhandene Gesetzgebungen optimiert auf das alte System, auf fossile Rohstoffe und auch auf deren Produkte, aber noch nicht unbedingt auf neue Produkte, neue biobasierte Verfahren und auch deren Eigenschaften. Das heißt, wir haben ganz oft das Problem, dass der bestehende regulatorische Rahmen eher die alte Welt der Wirtschaft stärkt und sichert, aber es sehr schwer macht, dass neue Produkte in die Anwendung kommen. Das heißt zum Beispiel im Bereich von Recyclingverfahren, im Bereich auch von der Zulassung komplett neuer Produkte, dass wir hier Schwierigkeiten sehen und oftmals Beispiele schon miterlebt haben, wo Unternehmen sehr innovative, gute und auch vom Prinzip her wirtschaftliche Produkte nicht so in den Markt bekommen, wie es eigentlich wünschenswert wäre, weil eben da Prozesse oftmals sehr lange dauern, langwierig sind oder eben wirklich Regulatorik ganz spezifisch auch Dinge verhindert. Und ich denke, das ist auch hier im Fall von der Blucon und von dem strohbasierten PLA eine Herausforderung.
Ich kann das bestätigen und erläutern, dass nicht nur bei dem strohbasierten, grundsätzlich ist Bioplastik in der Zukunft durch die neue Packaging-Richtlinie, Verpackungsrichtlinie der EU behindert. Dadurch, dass neue Biomaterialien, neue Bioplastik-Kunststoffe müssen genauso wie bisherige Kunststoffe recycelbar sein. Das ist an sich schon mal ganz gut, dass Kunststoffe recycelbar sein müssen, aber die Direktive verlangt, dass diese Recyclingverfahren etabliert sein müssen, wirtschaftlich bereits heute existieren. Recyclingverfahren können aber gar nicht existieren für Kunststoffe, die es noch gar nicht gibt. Und hier schießt uns, das hat Dennis Herzberg gerade wunderbar erklärt, die klassische Industrie wird so beschrieben und das schießt der neuen Entwicklung quer und steht ihr geradezu entgegen. Und hier haben wir uns jetzt als Unternehmen, wir sind ein kleines Unternehmen, wir können hier in der Politik, in dem Versuch, irgendwo etwas zu bewegen, in der Gesetzgebung der EU, die ja wiederum von der Ländergesetzgebung beeinflusst wird, können wir uns alleine bemühen, mit Regierungen zu reden, mit Ministerien zu reden. Aber wir haben uns dann an das Cluster gewandt, an Dennis, und wir haben uns auch an unser Verband gewandt, an die Bio Deutschland, an European Bioplastic. um zu versuchen, an dieser Richtlinie etwas zu ändern, ja, was der Entwicklung neuer Materialien der Zukunft entgegenkommt. Und Dennis, kannst du dazu was sagen, wie das dann weitergegangen ist? Ihr habt euch ja wirklich Mühe gegeben und ich glaube, es hat auch schon ein bisschen Erfolg gegeben.
Ich hoffe es doch. In der Tat, es ist eine Herausforderung, auch für ein Netzwerk wie uns, da etwas positiv in die richtige Richtung zu bewegen. Aber ich denke, wir haben da als ein Netzwerk, als eine Organisation mit über 100 Mitgliedern, Mitgliedsorganisationen, schon eine etwas bessere Chance, gehört zu werden als ein Einzelunternehmen. Und das ist genau den Ansatz, den wir verfolgen, sowohl auf einer bundesdeutschen Ebene als auch auf europäischer Ebene. Das heißt, zum einen die zuständigen Ministerien im Deutschen Bund auf die Problemstellungen aufmerksam zu machen, um dann eben auch die entsprechende Kommentierung und die Eingaben der Bundesregierung beeinflussen zu können, positiv in unserem Sinne, für die anstehenden Gesetzesverfahren auf der europäischen Ebene. Diese Konsultationsverfahren, die ja auch laufen, da können wir einerseits direkt als Organisation natürlich einwirken, aber eben, wie gesagt, auch über die Bundesregierung und das ist dann die nächste Ebene, natürlich auch direkt in Brüssel. Das versuchen wir dann wiederum, indem wir mit unseren Partnernetzwerken in Europa sprechen, auch da nochmal versuchen, diese Bündnisse zu schmieden und hier auch nochmal die Stimme zu stärken unserer Mitgliedsorganisationen in CLIP. Das tun wir konkret in erster Linie über das Bio-Based Industries Consortium, kurz BIC. Das ist der private Partner des Circular Bio-Based Europe Joint Undertakings, eines sehr großen Public-Private Partnerships zur Bioökonomie auf europäischer Ebene, das auch eine sehr starke Stimme hat in Brüssel und bei der Kommission, weil es auch eben da direkte Kanäle hat. Und über dieses BIC versuchen wir auch hier nochmal auf die Problemstellung aufmerksam zu machen und werden da auch natürlich gehört, weil auch andere Unternehmen neben der BlueCon natürlich diese Herausforderung ebenso sehen und auch schon angesprochen haben. Und über ein Konsortium, was dann wirklich europaweit Unternehmen verbindet, vereint, haben wir hier natürlich nochmal eine sehr viel stärkere Stimme, um bei der Kommission einzuwirken, um hier Regulation zu beeinflussen und auf diese Problemstellungen hinzuweisen.
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, Dennis, ein Cluster ist nicht nur ein Netzwerk von Mitgliedern, von internen Mitgliedern, um erfolgreich zu sein, sondern es muss sich selbst in ein Netzwerk integrieren, dann eben in ein Netzwerk von Netzwerken. Weil ja gerade Begriffe wie die Packaging Directive, also die Verpackungsrichtlinie, die von Deutschland umgesetzt werden muss, das kommt ja aus der EU. Also da ist eben das sehr wichtig, dass ein solches Cluster auch in der EU gehört wird. Aber auch natürlich bei den nationalen Partnern, denn letztlich müssen die nationalen Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die EU entsprechende Korrekturen vornimmt. Gibt es denn dafür schon Ergebnisse? Wir haben ja jetzt hier dieses konkrete Beispiel der Packaging Directive zum Beispiel.
Naja, das ist ja, ich will es nochmal ganz kurz ein bisschen verallgemeinern, Manfred. Warum sind wir Mitglied bei CLIP? Wir spüren, dass das ein Hebel ist für uns. Ja, wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind dann Mitglied in einem 100-Unternehmen-Cluster wie CLIP und mit den Fachleuten bei CLIP werden wir dann im Bio-Industry-Konsortium unterstützt. Wir können da selber hingehen, aber wir können auch mit den Fachleuten hingehen und die wiederum haben natürlich einen viel größeren Hebel als wir alleine und wiederum als Cluster, im Cluster, in dem großen Verbund hat man dann wirklich Einfluss oder wenigstens ein bisschen kann man diesen Einfluss geltend machen. Es gibt inzwischen eine Öffnung, zum Beispiel bei dieser Verpackungsrichtlinie gibt es eine Öffnung für Bioplastik, das im Laufe der nächsten 3 Jahre überprüft werden soll, wie sich das alles entwickelt. Und ich glaube, dass wir da auf dem Wege sind. Wir müssen nur aufpassen, dass wir auch hier, das ist jetzt wieder gerichtet ans Cluster. Jeder, wir müssen sehr, sehr viel kommunizieren. Das ist sehr, sehr anstrengend auch für uns, weil wir ja noch ein bisschen Tagesarbeit haben. Wir müssen ja unsere Entwicklung weiter treiben, können nicht nur Politik machen. Aber wir müssen wirklich kommunizieren mit den anderen Verbänden. Weil jeder dieser Verbände, ja, European Bioplastics, ich habe erzählt da von diesem kompostierbaren Verband, die kommen wieder mit anderen Vorstellungen. Ja, die sind nicht praktisch. Und das ganz, ganz wichtig ist, dass das Cluster, ihr macht das ja, mit den Unternehmern kommuniziert, ja, dass man wirklich auch praktikable Lösungen nachher in die Gesetzgebung reingibt. Und ich glaube, das ist einer der größten Werte, die diese Kooperation zwischen Cluster und Unternehmen hat, dass der Unternehmer reinbringt ins Cluster, was braucht er, was brauchen wir nachher an praktisch umsetzbaren Dingen. Es ist ja nicht nur die Verpackungsrichtlinie, es ist ja die Abfallrichtlinie genauso. Ja, wenn man für unsere zirkuläre Bioökonomie brauchst du heute eine Gesetzgebung, die erlaubt, dass man aus Abfall Produkte macht, die nachher mit Lebensmitteln wieder zusammenkommen. Ja, sonst kann man gar nicht zirkulär wirtschaften. Ja, wir haben neulich in Berlin bei einem anderen Meeting das Thema gehabt, Verkostung. Verkostung von neuen Lebensmitteln, von Eiweißen, die bakteriell oder in Pilzen oder in Algen hergestellt werden. Die werden gar nicht so klassifiziert. Das Thema, was du vorhin hattest, Dennis, die klassische Industrie ist gut reguliert oder vielleicht sogar überreguliert. Für die neue Industrie lässt sich diese alte Regulierung überhaupt nicht anwenden. Ja, wir müssen an ganz vielen Stellen müssen wir Regulierung verändern. Das geht nur mit dem Cluster.
Dennis Herzberg, wir haben ja im Vorgespräch schon über die Bemühungen des Clusters Industrielle Biotechnologie gesprochen, diese politische Schiene zu bearbeiten. Und unter anderem hast du erwähnt, dass du an der Dialogplattform Industrielle Biotechnologie arbeitest, die ja auch ein Positionspapier Leitmarkt Bioökonomie hervorgebracht hat. Partner ist in diesem Fall das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist also schon relativ vorangesiedelt. Kannst du etwas über diesen Weg sagen? Das ist ja für Cluster eigentlich im klassischen Sinne ungewöhnlich, sich nicht nur auf Technologien zu beschränken oder zu konzentrieren, sondern eben auch diese politische Schiene zu bearbeiten. Wie ist da eure Erfahrung als Cluster?
Das ist in der Tat eine Aktivität, die sich in den letzten Jahren immer stärker herauskristallisiert hat. Eben, wie ich auch schon eingangs sagte, haben wir an immer mehr konkreten Beispielen im Cluster gesehen, dass eben auch die Regulatorik, der politische Rahmen eben oftmals Hürden darstellt für die erfolgreiche Markteinführung von Produkten. Und deswegen bearbeiten wir dieses Thema seit einigen Jahren immer verstärkter und auch dies wiederum in Kooperation mit anderen. Und eine dieser Kooperationen ist in der Tat die von dir angesprochene Dialogplattform Industrielle Bioökonomie des BMWK, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, das eine Plattform darstellt, wo sich Industrie, Verbände, Netzwerke miteinander austauschen, um eben den Hochlauf einer industriellen Bioökonomie in Deutschland zu fördern. Und aus dieser Plattform ist das von dir angesprochene Positionspapier entstanden, an dem wir mitarbeiten durften als CLIP, was eben ganz konkret nochmal auch diese Punkte hervorhebt und das auch nochmal für die politischen Entscheidungsträger versucht, klar abzufassen, wo liegen momentan auch im gesetzgeberischen, im regulatorischen Rahmen die Problemstellungen, die wir haben. Und da ist auch eben genau diese Verpackungsverordnung als ein Beispiel angesprochen worden. Da geht es aber eben halt auch um eine Abfallrichtlinie. Auch die hatte Albrecht angesprochen, nochmal konkret. Es geht aber auch eben auch um konkrete Förderung, zum Beispiel für die Skalierung von Technologien, Skalierungseinrichtungen, auch durch die öffentliche Hand zu finanzieren als Beispiel. All das, um eben zu einem Leitmarkt Bioökonomie zu kommen. Was ist da der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass wir hoffen, indem wir einen solchen Leitmarkt Bioökonomie etablieren können, wir neben den anderen schon existierenden grünen Leitmärkten des BMWK eine entsprechende Sichtbarkeit auch auf einer politischen Ebene Weil ganz oft haben wir das Problem in dem Thema Bioökonomie, dass es eben so vielschichtig und so divers ist, was die einzelnen Bausteine, die einzelnen Zahnräder, die ineinander greifen müssen, angeht. Es wird also ganz oft an verschiedensten Stellen der Regulierung eingesetzt, ohne auf dieses große ganze Bild Bioökonomie Rücksicht zu nehmen. Einfach aus Unwissen über die Komplexität dieses Konstruktes. Wenn wir aber so einen Leitmarkt haben, der in allen Ministerien irgendwo verankert ist, ein Stück weit, in allen Häusern bekannt ist, haben wir viel eher die Chance, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam diese vielen kleinen Zahnräder in die richtige Richtung laufen zu lassen.
Ja, vielen Dank. Das ist ja schon ein interessanter Gedanke und ein neutral gesagt, interessantes Hürdenfeld für Unternehmen, für Startups. Denn einerseits ist die Regulatorik unglaublich komplex. Im Grunde können nur die Unternehmen selbst identifizieren, wo der Schuh drückt. Denn sie haben die, und Bluecon ist ja ein Beispiel, hat das konkrete Problem. Und auf der anderen Seite hat dann das Cluster, die Kompetenz von vielen Unternehmen, diese drückenden Schuhe zu erfahren und zu sehen, wo und zu übermitteln an die Entscheidungsträger. Also ein ganz wichtiges Feld. Ich glaube, wir haben das ganz gründlich bearbeitet heute am Beispiel von Bluecon, wie wichtig die Regulatorik ist und wie wichtig auch die Zusammenarbeit von vielen Startups von Bluecon im Kontext, im Konvoi sozusagen, im Begleitzug von Clip ist, um diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Nicht eingehen werden wir auf den Zeitbedarf, denn die Unternehmen haben es natürlich normalerweise viel eiliger, als die Politik reagieren kann. Das müssten wir vielleicht in einem weiteren Gespräch mal klären, aber das ist sicherlich eine Problematik, die auch nicht zu unterschätzen ist. Wir haben also heute angefangen mit dem ganz breiten Feld der zirkulären Bioökonomie, mit dem breiten Produktportfolio von Kunststoffen zu Nutraceutics, also Nahrungsergänzungsmitteln, Klebstoffen, Schmierstoffen, was immer Kosmetikprodukten, was man sich da vorstellen kann. Das umfasst ja eigentlich das ganze Spektrum der Chemikalien, mit denen wir so im täglichen Leben umgehen. Bluecon ist ein Teil davon, dieser Innovationskette zu Bio, in diesem Fall zu Biopolymeren zu kommen, aber auch wiederum mit einem sehr breiten Spektrum von Medizinprodukten, also Operationsfäden, wie wir gehört haben, bis zu Verpackungsmaterialien. Stichwort war PLA aus Milchsäure und in diesem Fall Milchsäure aus holzartigen Rohstoffen, also solchen, die nicht in Konkurrenz stehen zu der Ernährung und zudem noch als PLA bioabbaubar sind. Was dann recht schnell deutlich wurde, ist, dass ein Verfahren nicht ausreicht, um ein Produkt erfolgreich zum Markt zu bringen. Das Verfahren hat Bluecon, aber stößt jetzt eben an regulatorische Hürden. Eben als Beispiel haben wir genannt die Packaging Directive, wo jetzt das Cluster mit seiner akkumulierten Rahmenrichtlinienkompetenz versucht, über den nationalen Weg, aber auch über EU-Netzwerke, ja, versucht Einfluss zu nehmen und eben die Rahmenrichtlinien in Richtung einer tragfähigen, zukunftsfähigen Bioökonomie zu beeinflussen. Ich kann euch beiden nur viel Erfolg dabei wünschen. Albrecht Läufer, viel Erfolg für die Bluecon und dass die Zeit ausreicht, diese rechtlichen Hürden rechtzeitig aus dem Weg zu räumen. Und dem Cluster wünsche ich natürlich, Dennis Herzberg, weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg, die Hürden zu beseitigen und der Bioökonomie zum Durchbruch zu verhelfen. Vielen Dank.
Dankeschön auch, Manfred. Was mir eigentlich jetzt eher kommt, Manfred und Dennis, das Regulatorische ist ja eine Sache, aber warum ist das für uns so wichtig? Weil wir dadurch, dass diese Regulierungsthematik aufgekommen ist, dass das Biokunststoff so behindert werden in der zukünftigen Entwicklung, dadurch haben wir Finanzierungsaussichten verloren. Dadurch sind wir richtig in Schwierigkeiten gekommen. Und nicht nur wir, sondern alle anderen Startups auch, die sich mit Biokunststoffen befassen, mit Biomaterialien. Ja, die Finanzierungsfirmen, Venture-Kapitalfirmen heißen sie hier in Europa, die haben uns kein Geld mehr gegeben. Ja, weil sie sagen, hier schaut diese Regulierung an. Und darum ist das so wichtig, dass wir unter allen Aspekten, technologischen, regulatorischen, Finanzierungsaspekten auch informieren. die Politik weiß das oft gar nicht. Ja? Und das wollte ich jetzt noch, loswerden. Das Regulatorische alleine ist es gar nicht, sondern was hat das wiederum für Auswirkungen auf unser tägliches Leben, auf die Finanzierung eines Startup-Unternehmens?
Auch von meiner Seite herzliches Dankeschön und ich hoffe in der Tat, dass wir als Clip hier weiter beitragen können, um Regulatorik im Sinne der Bioökonomie positiv zu beeinflussen und so einen weiterhin förderlichen Rahmen für unsere Unternehmen und für die Bioökonomie im Allgemeinen zu schaffen.
Vielen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Danke auch.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.